Ja, ich begrüße euch einmal von dieser Stelle heute. Und ja, wir haben ja vom Stefan, der hat schon angeschnitten, schon seit längerer Zeit begleiten wir den Paulus auf seinen Reisen. Und wer vor 2 Wochen da war, ja, der erinnert sich vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Wir sind in den letzten Kapiteln der Apostelgeschichte angelangt und der Paulus ist in einer Stadt namens Caesarea interniert und ja, es läuft ein Prozess gegen ihn und er hat aber in diesem Prozess Berufung eingelegt und verlangt sozusagen eine Entscheidung in einer höheren Instanz, in dem Fall beim Kaiser in Rom, zu der Zeit Nero. Vielleicht habt ihr von dem auch schon einmal was gehört. Ja, und er steht jetzt vor dem Statthalter, dem römischen, dem Festus, der jüdische König Agrippa mit seiner Schwester und er hält eine Verteidigungsrede, wo er von seiner Bekehrung erzählt und seinen Glauben bezeugt. Der König Agrippa, der ist schwer beeindruckt von dieser Rede und wie gesagt, das war alles schon vor 2 Wochen. Der Römer, weniger beeindruckt. Sie finden ihn unschuldig. Aber weil der Mann sich auf den Kaiser berufen hat, können sie ihn nicht freilassen. Sie müssen ihn nach Rom schicken. Ja, und bei Gelegenheit wird also Paulus die Reise nach Rom antreten müssen. Und heute ist es soweit. Die Reise nach Rom beginnt und wir werden den Paulus dabei begleiten. Und ja, das ist ein ziemlich langer Text, das Kapitel 27. Wir werden es uns aber trotzdem alles anschauen. Es liest sich flüssig, ja, fast wie ein Abenteuerroman, was da sich alles abspielt. Und man könnte so als zentrales Ereignis für diesen Abschnitt nehmen: Verloren auf hoher See. Das werden wir heute sehen. Aber jetzt von Beginn an, Apostelgeschichte 27, ich habe euch wieder mal eine Karte mitgebracht, damit wir da sozusagen dem Paulus folgen können. Und wir lesen einmal den Anfang, so wie es in der Apostelgeschichte steht. Als unsere Abfahrt nach Italien feststand, wurden Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann der kaiserlichen Kohorte namens Julius übergeben. Wir bestiegen ein Schiff aus Adramyttium, das die Orte entlang der Küste Kleinasiens anlaufen sollte, und fuhren ab. Bei uns war auch Aristarch, der Mazedonier aus Thessalonich. Am anderen Tage liefen wir in Sidon ein und Julius, der Paulus menschenfreundlich behandelte, erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich versorgen zu lassen. Von dort fuhren wir weiter und umsegelten, weil wir Gegenwind hatten, Zypern. Wir fuhren durch das Meer von Kilikien und Pamphylien und erreichten Myra in Lykien. Dort fand der Hauptmann ein alexandrinisches Schiff, das nach Italien fuhr, und er brachte uns an Bord. Ja, was fällt auf? Manchmal wechselt sozusagen der Erzählstil in der Apostelgeschichte. Und da steht auf einmal wieder unsere Abfahrt. Und wir gingen an Bord. Und wer schreibt es? Der Lukas. Also jetzt haben wir wieder mal einen Abschnitt, wo der Lukas, der Autor, persönlich dabei war. Und noch eine Person, die uns vielleicht schon einmal begegnet ist, Aristarch, ein Mazedonier. Vor einiger Zeit haben wir gehört, vielleicht erinnert ihr euch, dass es in Ephesus da einen großen Aufruhr gegeben hat, einen Aufstand der Silberschmiede. Und da ist dieser Aristarch ja fast von der Menge gelyncht worden. Und er ist jetzt auch dabei. Und wir lesen auch vom römischen Kommandanten, der dabei ist, Julius. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er Paulus sehr menschenfreundlich behandelt. Ja. Griechischen heißt das ein Philanthrop, das kennt man sogar heute noch, ja, der Menschenfreund. Und der erlaubt sogar, dass der Paulus in der nächsten Stadt, da in Sidon, von Bord gehen darf und er kann sich dort von seinen Freunden ein bisschen verwöhnen lassen. Ja, sie sind unterwegs mit einem Schiff aus einer Stadt, ja, die kennen wir heute nicht mehr, das liegt irgendwo in der Westtürkei, wahrscheinlich irgendein griechisches Schiff. Und sie segeln zu Zypern entlang, ja, und kommen bis Myra. Schon mal gehört, Myra? Welchen Zusammenhang? Der Nikolaus, genau. Ja. Der, sozusagen der heilige Nikolaus, ja, der stammt dann, oder der wird später mal in dieser Stadt leben. Ja, sie wechseln das Schiff, sie steigen um auf ein ägyptisches Schiff. Steht da nicht ein Schiff, ein alexandrinisches, also Alexandria in Ägypten. Und es ist, nach dem, was wir später alles noch erfahren werden, ist das ein Getreidefrachter, der da nach Rom unterwegs wird. Die Großstadt, die braucht Versorgung, die Großstadt Rom braucht Lebensmittel. Und da fahren die Schiffe. Ja, interessant übrigens so nebenbei bemerkt, wie das damals funktioniert hat. Sie haben vorher so ein Stückchen mit dem Schiff, dort fahrt er mit einem anderen Schiff weiter. Fahrpläne hat es damals sicher nicht gegeben. Ja, man war sowieso vom Wetter abhängig, das werden wir später ja noch sehen. So, sie steigen also jetzt um auf ein Schiff. Ja, wie schaut so ein Schiff aus? Ja, so nicht. So nicht, ja. So komfortabel waren sie nicht unterwegs. Sondern ein antikes Schiff schaut ungefähr so aus. Ja, mit allen seinen Teilen, ja. Also die Segeltechnik war noch nicht so weit fortgeschritten. Die hatten ein Großsegel und dann eines vorne. Ja. Und normalerweise zwei Steuerruder hinten, die sozusagen mit einem Balken verbunden waren, damit man es gleichzeitig bedienen konnte. Also mit so einem Schiff sind die jetzt unterwegs und ja, so. Von der Größe her, ja, vielleicht schaut das ein bisschen klein aus, weil wenn man denkt, die haben Weizen, also Getreide geladen und später werden wir noch sehen, dass da fast 300 Leute insgesamt drauf waren. Also das war schon kein kleines Schinakel, wie man bei uns sagt. Ja, die Reise geht weiter von Myra, legen sie ab und fahren weiter. Viele Tage lang kamen wir nur langsam vorwärts. Und mit Mühe erreichten wir die Höhe von Knidos. Da uns der Wind nicht herankommen ließ, umsegelten wir Kreta bei Salmone, fuhren unter Mühe an Kreta entlang und erreichten einen Ort namens Kaloi Limenes, auf Deutsch guter Hafen. Ja, in dessen Nähe die Stadt Lasea liegt. Da inzwischen längere Zeit vergangen und die Schifffahrt bereits unsicher geworden war, sogar das Fasten war schon vorüber, warnte Paulus und sagte: Männer, ich sehe, die Fahrt wird mit Gefahr und großem Schaden verbunden sein, nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Der Hauptmann aber vertraute dem Steuermann und dem Kapitän mehr als den Worten des Paulus. Und da dieser Hafen zum Überwintern ungeeignet war, beschloss die Mehrheit weiterzufahren, um nach Möglichkeit Phönix zu erreichen, einen nach Südwesten und Nordwesten offenen Hafen Kretas. Dort wollten sie überwintern. Und als leichter Südwind aufkam, meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt, sie lichteten den Anker und fuhren dicht an Kreta entlang. Ja, die kommen nicht voran. Ja. Der Wind ließ sie nicht vorankommen. Ja, der Herbst ist schon da. Die Schifffahrt wird schon langsam gefährlich. Und die Siegeltechnik, die war damals auch noch nicht sehr weit fortgeschritten. Ja. Bei Gegenwind, was macht der Segler? Was macht er bei Gegenwind?
Kreuzen.
Genau, aufkreuzen oder kreuzen. Ja, die waren damals noch nicht so weit. Ja. Die konnten das noch nicht, sie hatten diese Technik noch nicht erfunden. Die waren also da ziemlich abhängig von anderen Möglichkeiten. Das heißt, wenn möglich, fuhren sie an den Küsten entlang. Da weiß man, wo man ist. Und ja, bestenfalls konnte man sich mit dem Stand der Sonne oder in der Nacht Stand der Sterne orientieren. Ja, GPS, hat es nicht gegeben. Ja, und dann wird es gefährlich. Ab Mitte September im Mittelmeer wurde es sehr gefährlich. Da kommen Winde, Stürme auf. Und es war so, dass eigentlich von November bis März hat es keine Schifffahrt gegeben. Es war ganz einfach zu gefährlich, da zu fahren. Und davon ist auch die Rede nicht in unserem Text von Überwinterung. Also, da hat man halt Zeit gehabt. Ne? Man ist so weit gefahren, bis es gegangen ist. Und dann hat man da 3 Monate irgendwo überwintert. Ja, Paulus meint, ja, oder der Lukas meint, ja, es ist schon fortgeschritten, die Zeit des Fastens ist vorüber, was soll das sein? Vielleicht habt ihr gehört, dass jetzt vergangene Woche die Juden einen hohen Feiertag gehabt haben, Yom Kippur. Ja, ja, vielleicht habt ihr es in einem bösen Anlass gehört, weil da in Manchester ein Anschlag auf eine Synagoge war. Aber jedenfalls, dieses Fest wird hier gemeint sein, was also so Ende September, Anfang Oktober, je nachdem, wie das Jahr läuft, gefeiert wird. Also da ist, sie sind schon ein bisschen in einer gefährlichen Zeit unterwegs. Und Paulus warnt jetzt. Er warnt vor einer Weiterfahrt. Große Gefahr und Schaden droht. Die Warnungen werden von den Seeleuten jedoch buchstäblich in den Wind geschlagen. Ja. Ist auch die Frage, ob das so gut angekommen ist. Und der Paulus da, ein Gefangener, nicht, eine Landratte, da mit Vorschlägen kommt und Warnungen. Ja, andererseits, nicht, der Hafen, wo sie gerade waren, war nicht gut geeignet für eine Überwinterung. Also sie fahren daher weiter. Dann kommt Südwind auf, ja, und sie denken, ja, jetzt geht's. Und die Anker werden gelichtet, es geht los, sie wollen die Stadt Phönix erreichen. Aber es kommt anders als erhofft. Doch kurz darauf, ne, kaum sind sie unterwegs, brach von der Insel her ein Orkan los, Euraklon genannt. Das Schiff wurde mitgerissen und weil es nicht mehr gegen den Wind gedreht werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Und während wir unter einer kleinen Insel namens Kauda hinfuhren, konnten wir das Beiboot nur mit Mühe in die Gewalt bekommen. Sie hoben es hoch und dann sicherten sie das Schiff, indem sie Taue darum herumspannten. Weil sie fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker hinab und trieben dahin. Und da wir vom Sturm hart bedrängt wurden, erleichterten sie das Schiff am nächsten Tag und am dritten Tag warfen sie eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Mehrere Tage hindurch zeigten sich weder Sonne noch Sterne und der heftige Sturm hielt an. Schließlich schwand alle Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr essen. Da trat Paulus in ihre Mitte und sagte, Männer, man hätte auf mich hören und vom Kreta nicht abfahren sollen. Dann wären uns diese Gefahr und dieses Ungemach erspart geblieben. Nun, ein Sturm auf offenem Meer, eine Naturgewalt, man kann es sich nicht wirklich vorstellen, ja, wir sind alle da unterwegs, fern vom Meer. Vielleicht hat man irgendwann einmal, wenn man einen Urlaub oder was gemacht hat, ja, ein bisschen größere Wellen erlebt. Aber einen Sturm, ja, einen Wintersturm am Mittelmeer, kann man sich nicht vorstellen. Ja, man kennt vielleicht irgendwelche Filme, wo da haushohe Wellen und Wogen daherkommen, aber wirklich vorstellen, das zu erleben, kann man sich eigentlich nicht. Ja. Und alles seemännische Können versagt, ja, weder Sonne noch Mond, kein Land, wie soll man sie orientieren? Sie haben keine andere Chance, sich treiben zu lassen. Nichts anders möglich. Und dann zusätzlich haben sie noch Angst, steht, so in die Syrte zu geraten. Was ist das? Wir sehen hier so eine Art Meeresbucht. Heute ist dort ungefähr Libyen. Und diese Gegend des Meeres ist gefürchtet, weil sie sehr flach ist mit vielen Sandbänken. Und natürlich haben sie da Angst. Man stellt sich vor, die laufen auf einer Sandbank auf, hunderte Kilometer rundherum, nichts. Das wäre der sichere Tod gewesen. Und jetzt schwindet alle Hoffnung. Und Paulus kommt wieder, ja, man könnte fast sagen, jetzt kommt wieder daher gescheit. Ja. Ja. Sagt, man hätte nicht abfahren dürfen. Ja, recht, oder? Recht, oder? Wie kommt er auf sowas, nicht? Ich meine, der Paulus war ja auch nicht, wie sagt man da bei uns, auf der Nudelsuppe hergeschwommen. Ja. Der hat ja schon Erfahrungen gehabt. Später in einem Brief schreibt er, er hat 3-mal Schiffbruch erlitten. Ja. Also der hat schon was erlebt. Der war viel auch auf Schiffen und auf dem Meer unterwegs. Gut, wie gut das jetzt angekommen ist bei den anderen, das wird nicht beschrieben. Aber jedenfalls geht die Reise weiter. Was hat er noch zu sagen, der Paulus? Auch jetzt ermahne ich euch, oder ermutige ich euch, könnte man auch sagen, verliert nicht den Mut. Niemand von euch wird sein Leben verlieren. Nur das Schiff wird untergehen. Denn in dieser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir gekommen. Und er hat gesagt, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Habt also Mut, Männer, denn ich vertraue auf Gott, dass es so kommen wird, wie mir gesagt worden ist. Wir müssen allerdings an einer Insel stranden. Und als wir schon die 14. Nacht auf der Adria trieben, da merkten die Matrosen um Mitternacht, dass sich ihnen Land näherte. Sie warfen das Lot hinab und maßen 20 Faden. Kurz danach loteten sie nochmals und maßen 15 Faden. Und aus Furcht, wir könnten auf Klippen laufen, warfen sie vom Heck aus 4 Anker und wünschten den Tag herbei. Als aber die Matrosen unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug aus Anker auswerfen, vom Schiff zu fliehen, versuchten, um das Beiboot ins Meer hinunterließen, da sagte der Paulus zum Hauptmann und zu den Soldaten, wenn sie nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da kappten die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es forttreiben. Ja, Paulus ermahnt nicht nur, also er warnt nicht nur, sondern er setzt ja noch was drauf und sagt, ja, mir ist ein Engel meines Gottes erschienen und alle sollen gerettet werden. Habt Mut, denn ich vertraue auf Gott. Die Seeleute scheinen das nicht so ganz, ja, haben weniger Mut, scheinen ein bisschen feige, versuchen sozusagen mit dem Beiboot abzuhauen. Wollen einen eigenen Weg gehen. Aber der Paulus und auch die Soldaten, die sind aufmerksam und verhindern das. Ja, wir haben die Tiefe gemessen damals. Ne? Die haben sozusagen Lot, ein Gewicht an einem Faden, ins Meer gelassen und haben also geschaut, wann kommt das auf Grund. Und ein Faden, weiß ich nicht, waren nicht ganz 2 Meter. Also die haben halt da gemessen und haben also da, was jetzt erst vielleicht 35 Meter und nach kurzer Zeit nur mehr 25 Meter Meerestiefe und so haben sie gemerkt, hoppla, wir nähern uns dem Land. Aber jetzt kommt es sozusagen zum Showdown. Als es nun Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, etwas zu essen und sagte, heute ist schon der 14. Tag, dass ihr ausharrt, ohne auch nur die geringste Nahrung zu euch zu nehmen. Deshalb ermahne ich euch, nehmt Nahrung zu euch, das ist gut für eure Rettung. Denn keinen von euch wird auch nur ein Haar von seinem Kopf verloren gehen. Nach diesen Worten nahm er Brot, dankte Gott vor den Augen aller, brach es und begann zu essen. Da fassten alle Mut und nahmen Nahrung zu sich. Und wir waren im Ganzen 276 Menschen an Bord. Und nachdem sie sich satt gegessen hatten, warfen sie das Getreide ins Meer, um das Schiff zu erleichtern. Und als es nun Tag wurde, entdeckten sie eine Bucht mit flachem Strand. Auf ihn wollten sie, wenn möglich, das Schiff auflaufen lassen. Das Land selbst war ihnen unbekannt. Sie machten die Anker los und ließen sie im Meer zurück. Zugleich lösten sie die Haltetauer der Steuerruder, hissten das Vorsegel und hielten mit dem Wind auf den Strand zu. Als sie aber auf eine Sandbank gerieten, strandeten sie mit dem Schiff. Und der Bug bohrte sich ein und saß unbeweglich fest. Das Heck aber begann in der Brandung zu zerbrechen. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner schwimmend entkommen könnte. Der Hauptmann aber wollte Paulus retten und hinderte sie an ihrem Vorhaben. Er befahl, dass zuerst alle, die schwimmen konnten, über Bord springen und an Land und Land erreichen sollten. Und dann die übrigen, teils auf Planken, teils auf anderen Schiffstrümmern. Und so kam es, dass alle an Land gerettet wurden. Ja, noch einmal ergreift Paulus das Wort. 14 Tage nichts gegessen, haben die Leute. Wie gibt's das? Na, stellen wir uns wieder vor, ein Schiff, das 14 Tage von bis zu haushohen Wellen herum gebeutelt wird. Was passiert da, wenn man was isst? Also, die haben nichts mehr bei sich behalten. Ganz sicher. Ja. Die waren seekrank bis zum Äußersten. Und natürlich, wenn man was isst und gibt es gleich wieder von sich, irgendwann hört man auf zu essen. Ja. Ist einem eh nur mehr schlecht. Ja, aber jetzt meint Paulus, ja, habt Mut. Ja, jetzt ist es Zeit, mal was zu euch zu nehmen, eure Rettung naht. Ja, und er fängt jetzt einfach an und die anderen sind tatsächlich ermutigt, fassen Mut und essen auch. Kurz kommt noch einmal große Gefahr auf. Warum? Die Soldaten wollen die Gefangenen töten. Ja, die Soldaten, die waren ja wahrscheinlich verantwortlich für das Leben der Gefangenen oder damit sie sozusagen dorthin kommen, wo sie hinkommen sollen. Und es droht ihnen selbst sozusagen die Todesstrafe, wenn sie nicht ordentlich die Gefangenen da bewachen oder wenn sie welche verlieren. Der Hauptmann aber verhindert das. Ja, übrigens, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, es war nicht nur der Paulus, sondern es waren andere Gefangene auch, ist ganz am Anfang gestanden. Und auch andere Gefangene. Was waren das für Leute? Man weiß es nicht. Ja. Aber so wie man weiß, was in Rom sich so abgespielt hat, kann das sein, dass Gefangene waren, die halt dann im Zirkus auftreten mussten, wahrscheinlich. Ja gut, aber das ist eine andere Geschichte. Der Hauptmann verhindert es, sie stranden auf Malta, weiß man heute. Ist ziemlich sicher, dass es Malta war. Und ja, wer einmal in Malta war oder vielleicht auch hinkommt, der wird feststellen, dort gibt es sogar eine Paulusbucht, ja, mit einer großen Statue dort. Und ja, ob es dann wirklich diese Bucht war, das ist nicht gesichert. Aber jedenfalls sind sie ähnlich einmal dort gelandet. Und wenn Sie das ein bisschen auf der Landkarte verfolgt haben, das war ja ganz schön lange Reise, dorthin zu kommen. Und es war keine Kreuzfahrt. Es war keine Kreuzfahrt. Aber jedenfalls, alle werden gerettet. Nun, wir sind jetzt am Ende dieser turbulenten Geschichte. Ja, einiges haben wir da mit dem Paulus miterlebt. Und andererseits, wenn ihr da jetzt eine Predigt hört, denkt ihr, da ist ja gar keine Lehre drinnen, oder? Da ist ja gar keine Lehre drinnen. So direkt vielleicht nicht, aber vielleicht können wir uns den Paulus noch ein bisschen anschauen in der Geschichte, wie er da lebt und reagiert. Und wir sehen, dass Paulus da schon eine ordentliche Menge Gottvertrauen hatte in dieser Geschichte. Nun, er hatte ja seine Bestätigung vor der Reise schon. Ja, hat ihm ein Engel schon ermutigt und gesagt, ja, du wirst vor den Kaiser treten. Und auch jetzt während der Reise noch einmal, wird sein Gottvertrauen gestärkt. Und er kann das auch weitergeben, er kann auch anderen Mut machen. Was wir auch sehen und was wir selber auch erleben, obwohl es sehr schwierige Situationen sind, Lebensgefahr, Gott greift nicht übernatürlich ein. Eigentlich die Regel, wie wir es erleben, Gott greift nicht übernatürlich ein. Hätte der Paulus nicht auch aufstehen können, so wie der Jesus, und sagen, mehr schweig still, hat er nicht. Wann die Wunder kommen, das können wir nicht steuern. Wer das nächste Mal dabei sein wird, der wird dann sehr wohl von übernatürlichem Wirken hören. Aber heute sehen wir das nicht. Manchmal muss man ganz einfach durch die schweren Zeiten, durch hohen Wellengang hindurch. Und sehr, sehr oft wird man hindurch gerettet. So wie unsere Leute da. Dabei war er doppelt mit dem Tod bedroht, muss man schon sagen. Erstens einmal das Unwetter, der Sturm an sich. Ja. Wir haben gelesen, sie haben keine Hoffnung mehr gehabt. Was soll man auch, ja. Man weiß nicht, wo man ist. Ja. Die Meere toben rundherum, Sturm. Wie lang hält der Proviant, den man mit hat? Wie lang hat man Wasser? Ja, und dann noch zuletzt die Soldaten. Ja. Die wollen ganz einfach alle Gefangene ruckzuck erledigen. War auch eine Todesgefahr. Ja. Zum Glück war der Hauptmann ein anderer. Ja. Der hat gesagt, nein, macht man nicht. Aber wir sehen auch, wie Gott sein Versprechen hält. Wie das, was er dem Paulus zugesagt hat, auch wirklich letztendlich sich so ergibt. Ja, durch Unwetter hindurch, durch Katastrophen hindurch, aber Gott erneuert sein Versprechen auch während dieser Reise. Und vielleicht auch nicht ganz so unwichtig, der Paulus vergisst nicht, trotz aller Bedrohungen an die anderen zu denken. Er denkt an alle, die auf dem Schiff sind. Er hätte ja sagen können, na gut, hauptsächlich komme nach Rom, die anderen haben wir Pech gehabt. Ja, ist nicht so. Er denkt auch an die anderen. Ja, er will, dass die auch mitgerettet werden. Und so, glaube ich, kann man doch aus dem Verhalten des Paulus doch ein bisschen was herauslesen, was auch für unser Leben als Christ, für unser Leben als Gläubige von Bedeutung sein kann. Und auch so kann er hier wieder einmal ein bisschen ein Vorbild sein, auch für uns. der Paulus. Ja, in diesem Sinne schließe ich die Predigt. Ich habe eigentlich jetzt die letzte Folie vergessen. Was, ja, ihr seht einerseits die große Bedrohung, andererseits die Rettung in den Bildern und wie gesagt diese Gedanken, die wir da von dem Paulus und seinem Verhalten noch für heute mitnehmen können. Ja, Gott mit euch in allen Lebenslagen, ob es Stürme sind oder ruhige See, die wir erleben, ob wir gerade keine Sonne sehen und keine Sterne oder alles eitel Wonne ist. Gott mit euch. Amen.